Einen guten Morgen auch von mir. Alle kennen sie, die meisten haben sie. Möbel, die fast in jeder unserer Wohnungen oder unserer Häuser zu sehen sind. Es können Regale sein, es kann ein Sofa sein. In vielen schwäbischen Haushalten gehört auch ein Thermomix dazu, ist mir aufgefallen. Es kann ein Bett sein, vielleicht ein Teppich, vielleicht, aber auch einfach nur so ein gewöhnlicher Tisch wie der hier. So ein Tisch hat ja nicht viel Spektakuläres, wenn man ehrlich ist. Aber was wäre, wenn dieser Tisch zu einem heiligen Ort wird? Was wäre, wenn dieser Tisch zu einem heiligen Ort wird? Und nicht heilig, weil er jetzt gerade hier im Vereinshaus steht, sondern ich meine deinen Tisch, der bei dir zu Hause steht. Ich bin überzeugt davon, der Tisch von einem Mann in der Bibel, der war so ein heiliger Ort. Und ich möchte euch lesen Verse aus Lukas 19. Verse, die viele von uns wahrscheinlich schon öfters gehört haben. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch wenn hier keine Rede von dem Tisch von Zachäus ist, bin ich überzeugt davon, dass der Tisch von Zachäus ein heiliger Ort war. Nicht, weil dieser Mann besonders viel Geld hatte und sich einen schmuckvollen, einen edlen Tisch vermutlich leisten konnte, sondern aus einem ganz anderen Grund. Es wird mit Sicherheit so gewesen sein. Dieser Tisch in Zachäus' Stube war teuer. Zachäus war ein reicher Mann, so heißt es in einem Kinderlied, aber er war vor allen Dingen reich, weil er seinen Beruf nicht ganz ehrlich nachgegangen ist, wie das typisch für Zöllner in der damaligen Zeit war. Sie haben den Menschen mehr aus der Tasche gezogen. Und diejenigen in Jericho, die Zachäus begegnet sind und gesehen haben, was er für ein Haus hat, was er vielleicht für Kleidung trug, die wussten genau, das alles trägt er, das alles hat er mit meinem Geld, durch mein Geld. Dadurch steht dieser Mann finanziell dort, wo er steht. Zachäus war einer, der Dreck am Stecken hatte. Zachäus war einer, der unbeliebt war zur damaligen Zeit. Und diese Stelle, die ich gerade gelesen habe, die haben viele von uns vermutlich schon sehr oft gehört. Kinderkirche, Kinderstunde, Jungscha, Kinderprogramm, in diversen Predigten, im Jugendbund oder wo auch immer. Sie ist eine sehr bekannte Geschichte aus der Bibel. Und ich möchte euch einladen an diesem Morgen, dass wir diese Geschichte uns neu anschauen. Dass wir diese Geschichte neu auf uns wirken lassen, weil ich überzeugt davon bin, dass diese Geschichte für das Thema unserer Predigtreihe bei Jesus Willkommen total entscheidend ist. Und sie ist nicht nur entscheidend für diese Predigtreihe, sondern sie ist entscheidend für deine und für meine persönliche Willkommenskultur. Sie ist entscheidend dafür, wie wir Menschen begegnen. In unserer Gemeinde und darüber hinaus. Wir steigen ein in diesen Text. Gleich in Vers 3 beginnt es mit einer Neugier. Zachäus suchte Jesus zu sehen. Es brennt ihm unter den Nägeln. Er will diesen Jesus kennenlernen. Und dieses Wort sehen ist ein sehr, sehr entscheidendes Wort, gerade hier in diesen ersten 3 Versen. In Vers 4 kommt es nochmal am Ende dieser Zeile vor. Aber das Entscheidende ist, Zachäus will Jesus unbedingt sehen. Und dann kommt Jesus ihm nahe. Aber was erwähnt Lukas? Nicht Zachäus sieht Jesus, sondern Jesus sieht Zachäus. Und man muss sich diese Situation mal vorstellen. Man überliest das so schnell. Die Straßen waren voll in Jericho. Es war keine kleine Stadt. Lukas 19, also Jesus biegt so langsam auf die Zielgerade seines irdischen Weges ein. Die Straßen waren voll, Menschenmassen überall, weil es sich rumgesprochen hat, wer Jesus war und was dieser Mann tut und kann. Und Jesus hätte so viele Möglichkeiten gehabt, Menschen zu sehen, die unterschiedlichsten Menschen zu sehen. Es wäre so leicht gewesen, Zachäus zu übersehen, aber Jesus sieht ihn. Zachäus fällt ihm ins Auge. Jemand hat mal über den Blick Jesu gesagt, dass es ein sehr besonderer Blick ist. Er hat von dem Hirtenblick der Liebe gesprochen. Und ich glaube, dieser Hirtenblick der Liebe, der zeigt sich genau hier an diesem Punkt. Der Hirte, der die Schafe sieht, der alle Schafe sieht, auch die, die sich verirrt haben. Der weiß, was seine Schafe umtreibt. Der weiß, wie es ihnen geht, auch innerlich. Das ist der Hirtenblick der Liebe. Und ich habe mich gefragt, wen sehen wir? Wen sehen du und ich? Wer fällt uns auf? Vielleicht morgens, wenn wir hier ins Vereinshaus kommen. Vielleicht nach der Gemeinschaftsstunde. Wen siehst du? Siehst du überhaupt Menschen oder bist du vielleicht so mit dir selbst noch beschäftigt, anzukommen, dich vielleicht vorzubereiten oder die Kids wollen was von dir? Wen siehst du? Ich habe manchmal das im Jugendbund, sonntagsabends, dass das Programm vorbei ist und dass ich mich kurz umschaue und so innerlich für mich bete, Jesus, zeig du mir eine Person, auf die ich jetzt zugehen kann. Und manchmal kommt was und mal auch nicht. Und dann bin ich überzeugt davon, dass Jesus mich sendet zu einer Person in ein Gespräch hinein. Und mal ist es ein ganz kurzes Gespräch und mal entwickelt sich ein längeres Gespräch daraus. Aber vielleicht, so ist meine Hoffnung, war es genau das Richtige für diese Person in diesem Moment. Wen sehen wir? Es ist so leicht, in unseren Veranstaltungen mit den Leuten zu reden, die wir gut kennen. Unsere Freunde, mit denen wir uns gut verstehen, oder mit denen zu reden, mit denen wir vielleicht noch irgendwas klären wollen, weil in der Gemeinde, in der Jugendarbeit immer irgendwas zu klären ist. Es gibt Gemeinden, da gilt unter den Mitarbeitern die Regel No Friends on Sunday. Am Sonntag, da gibt es keine Freunde. Weil unsere Aufgabe es ist, Menschen in den Blick zu nehmen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Besucher, Gäste, Menschen, die vielleicht zum ersten Mal da waren, vielleicht zum erneuten Mal, vielleicht nach langer Zeit wiederkommen und sie in den Blick zu nehmen. Entscheidend ist das Ganze hier bei uns im Vereinshaus oder auch drüben in der Kirche. Aber vielleicht ist es noch viel entscheidender außerhalb von unseren Gebäuden. In unserer Nachbarschaft, in der Straße, wo wir leben, im Haus, vielleicht im Verein, wo wir aktiv sind, im Geschäft, in der Schule oder wo auch immer. Wen siehst du? Ich wünsche mir für mich persönlich, ich wünsche mir für uns, dass wir immer mehr uns anstecken lassen von diesem Hirtenblick der Liebe, der Jesus ausgezeichnet hat. Entscheidend bei diesem Text ist, dass es nicht bei diesem Sehen bleibt. Es geht weiter. Jesus lädt sich selbst ein. Und man könnte meinen, das ist ja schon irgendwie frech, was er da tut. Aber das Entscheidende ist, dass es sehr dringend ist. Und das macht Jesus hier in diesem Vers 5 deutlich. Zachäus, steig eilends herab. Es ist dringend, dass Jesus mit ihm Zeit verbringt. Er muss heute in seinem Haus bleiben. Und dieses Muss kann man schnell überlesen, aber an verschiedenen Stellen im Neuen Testament ist es immer wieder auffällig, dass so ein Muss verwendet wird. Man könnte von einem göttlichen Muss sprechen. Es ist ein Muss, das den Plan Gottes deutlich macht. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Warum muss Jesus in dem Haus von Zachäus bleiben? Der Vers 10 bietet die Antwort. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Mission. Das ist der Grund seines Kommens. Das Verlorene zu suchen und zu retten. Und Verlorene, diese Formulierung hier, das ist keine Abwertung. Das können sind keine schlechten oder dummen Menschen, sondern verloren sind diejenigen, die ohne Karte und ohne Kompass versuchen, durchs Leben zu navigieren. Das sind Verlorene. Menschen, die ohne Gott leben, nach der Definition des Neuen Testaments. Wir alle, du und ich, wir waren mal verloren. Und Gott sei Dank, Jesus sei Dank, wurden wir gefunden. Weil es seine Mission ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Irgendwann hat sich dieses Wunder, und es ist wirklich ein Wunder in unserem Leben, ereignet, dass Gott uns zu sich geholt hat. Dass es irgendwie bei uns Klick gemacht hat. Wann auch immer das war, vielleicht in ganz jungen Jahren, vielleicht hat man gar keine Erinnerung an diesen konkreten Moment, vielleicht ist es aber auch ganz klar vor Augen. Da hat Jesus sich zu mir, hat Jesus mich zu sich gezogen. Da bin ich Teil in Gottes Familie geworden. Irgendwann waren wir alle mal verloren. Letztlich ist das, was Jesus macht, die größte Such- und Rettungsaktion, die es jemals auf der Erde gegeben hat. Für uns, für alle Menschen, die über diesen Planeten laufen, für Silmingen, für deine Nachbarschaft, für deine Kollegen und sogar für diejenigen, mit denen du dich nicht so gut verstehst. Auch für die ist Jesus gekommen. Für alle. Mit dieser Selbsteinladung, da tut Jesus das, wozu er in diese Welt gekommen ist. Das ist sein Programm, das ist seine Aufgabe. Und das Spannende ist diese Formulierung, der Menschensohn ist gekommen und so weiter, die findet sich noch an einer zweiten Stelle im Lukas-Evangelium. Viele Kapitel zuvor ist diese Formulierung zu finden, nämlich in Lukas 7, Vers 34. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Vielleicht ein etwas unpopulärerer Vers, weil er jetzt auch ziemlich direkt ist und Jesu Kritik deutlich macht, wie die Menschen ihn sehen. Aber es ist die gleiche Formulierung, der Sohn des Menschen ist gekommen, Punkt, Punkt, Punkt. Und ein Theologe, der hat diese beiden Verse aus Lukas 19, 10 und diesen hier mal gegenübergestellt und gesagt, Lukas 19, Vers 10, der macht die Mission Jesu deutlich. Der bringt das Warum auf den Punkt, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Und dieser Vers hier, Lukas 7, Vers 34, der macht Jesu Methodik deutlich. Die Art und Weise, wie er das nun macht, dieses Suchen und das Retten. Und das macht Jesus dadurch, dass er isst und trinkt. Und viele der damaligen Zeit haben das nicht gecheckt, warum er bei solchen Leuten einkehrt. Auf der einen Seite die Mission, das Warum Jesu, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie er vorgeht, nämlich das Essen und das Trinken, das Menschen begegnen, Zeit mit ihnen verbringen. Jesus lädt sich selbst ein. Aber das gehört natürlich auch dazu, dass Zachäus seine Türen öffnet, dass er ihn reinlässt. Es geht letztlich auch in diesem Text, wie die letzten Wochen des Öfteren, um Gastfreundschaft. Und was hier passiert, ist keine süße Geschichte, die man unbedingt gerne in der Kinderkirche oder im Kinderprogramm oder in der Jungschau erzählt von diesem kleinen Mann Zachäus, sondern was hier passiert, das ist ein handfester Skandal für die damalige Zeit. Deshalb steht hier auch, dass alle Menschen murren. Alle Menschen murren, heißt es in Vers 6. Nicht nur ein paar, alle. Weil sie nicht gecheckt haben, wofür Jesus eigentlich in diese Welt gekommen ist. Sie wussten, dieser Mann, dieser Zachäus, der hat Dreck am Stecken. Und sie haben darunter gelitten. Zumindest einige. Aber sie haben nicht gecheckt, dass Jesus zu diesem Mann einkehren musste. Der Unbeliebte und der Verachtete, der wird vom Menschensohn besucht und er wird mit Gastfreundschaft geehrt. Zachäus hat die Ehre und Jesus hat die Schande. Vermutlich, der Text erwähnt es nicht explizit, vermutlich haben die beiden Zeit am Tisch verbracht, weil das die Methodik von Jesus war. Sie haben Zeit am Tisch verbracht und vielleicht gegessen. Und das gemeinsame Essen, so eine gemeinsame Mahlzeit, die macht bis heute eine Sache deutlich. Nämlich, sie zeigt, wie Menschen zueinander stehen. In der Regel bringen Mahlzeiten Menschen zusammen. Und wenn keine Mahlzeit stattfindet, dann bleiben Menschen getrennt voneinander. Man könnte sagen, so eine Mahlzeit ist wie so eine Grenze, wie so ein Zaun. Wenn man mit Menschen zusammen am Tisch sitzt, dann ist der Zaun offen. Und wenn man mit manchen Menschen nicht zusammen Zeit am Tisch verbringt, dann ist wie so ein Zaun da, der eine Grenze markiert. Und in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, war Gastfreundschaft, war das gemeinsame Essen nochmal viel, viel stärker in dem Sinne eine Grenzmarkierung, als sie heute es ist. Aber wir merken es auch bei uns heute. Mit wem essen wir? Mit wem isst du? Ich glaube, zuallererst ist es Familie und Freunde. Vielleicht gute Bekannte. Vielleicht auch die ein oder andere Mahlzeit im Vereinshaus, im Gemeindehaus oder wo auch immer. Aber in der Regel essen wir nicht mit fremden Menschen. Eine Mahlzeit ist eine Grenzmarkierung. Aber das Entscheidende, was Jesus tut hier und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, ist, dass er es umdreht. Er isst mit Fremden, er isst mit den Sündern, mit den Ausgestoßenen, er isst mit den Unbekannten, er isst mit denen, die sogar seine Gegner waren. Das ist sein Lebensstil. Jemand hat mal gesagt, Jesus wurde getötet, weil er mit den Falschen gegessen hat. Jesus wurde getötet, weil er mit den Falschen gegessen hat. Der klingt im ersten Moment etwas plump, dieser Satz. Aber ich glaube, dass da sehr viel Wahres dran ist. Weil das sein Lebensstil war. Mit Menschen Zeit zu verbringen. Und es waren in der damaligen Zeit vor allem diejenigen, mit denen sonst niemand so richtig Zeit verbracht hat. Für Jesus ist so eine Mahlzeit keine Grenzmarkierung, sondern ein Zeichen von Gottes großem Willkommen. Ein Zeichen von Gottes großem Ja. Und wenn wir unseren Tisch teilen, dann teilen wir immer auch Leben. Wenn wir unseren Tisch teilen, dann teilen wir immer auch Leben. Und deswegen will ich uns die Frage stellen, mit wem isst du? Mit wem verbringst du Zeit an deinem Esstisch, in der Küche, im Esszimmer oder im Wohnzimmer? Wie wäre es, wenn unsere Wohnungen, wenn unsere Häuser mehr und mehr geöffnet werden, weil wir sie als Geschenke Gottes betrachten? Geschenke Gottes, mit denen wir anderen Menschen dienen können, die wir für andere Menschen einsetzen können. Vor kurzem hat meine Mama mir erzählt, dass sie in unserer Nachbarschaft verschiedene Nachbarn zum Kaffeetrinken eingeladen hat. Da waren Leute dabei, die schon seit Jahrzehnten unsere Nachbarn sind. Deswegen ist die Beziehung vielleicht trotzdem nicht super eng, aber man kennt sich. Aber worüber ich mich vor allen Dingen gefreut habe, war, dass meine Mama eine Frau eingeladen hat, die erst seit kurzem dort wohnt. Und diese Frau fällt durch die Art und Weise, wie sie lebt, auf. Sie fährt kein Auto, vermutlich hat sie kein fließend Wasser zu Hause, weil sie immer wieder mit Wasserkanistern durch den Ort läuft. Sie lebt auch nur in einem Raum dieses Hauses, weil der Rest des Hauses ziemlich baufällig ist und es reinregnet. Und meine Mama hat diese Frau eingeladen und ich war überrascht über meine Mama und habe mich riesig gefreut, dass sie genau diese Frau eingeladen hat. Und der Nachmittag ging vorbei und diese Frau hat sehr, sehr viel erzählt. Und ich bin überzeugt, sie hat so viel erzählt, weil sie erlebt hat, dass sie willkommen war, dass sie angenommen war. So ein Tisch hier, der gibt Sicherheit. Und Essen ist in der Regel immer was Gutes. Und so ein Tisch, der bietet für uns Raum, um zu lieben und Raum, um zu dienen. Gespräch entsteht. Beziehungen können wachsen. Wir können uns öffnen. Wir können unser Leben teilen. Wir können Freude begegnen. Wir können Not begegnen. Wir können Schmerzhaftes ansprechen, zur Sprache bringen. Wir können genauso erleben, dass Wunden beginnen zu heilen. Das ist Evangelium in Tat und vielleicht auch in Wort, was weitergegeben wird. Und wenn wir den Wunsch haben, eben haben wir davon gesungen, wenn wir den Wunsch haben, dass Menschen diesen Jesus besser kennenlernen oder vielleicht zum ersten Mal kennenlernen und du nicht weißt, wie du das machen sollst oder schnell auch irgendwie so eine Überforderung in dir spürst, so geht es mir manchmal, dann lade diese Person zum Essen ein. Und ich glaube, du hast einen sehr, sehr wichtigen ersten Schritt gemacht. Und vielleicht folgt ein zweites oder ein drittes Essen. Und wenn du wirklich Interesse an dieser Person hast, dann wird Leben geteilt werden. Von ihr und genauso auch von dir. Tischgemeinschaft eröffnet immer einen Raum, in dem der Geist Gottes wirken kann. Das hat Zachäus erlebt, auf ziemlich radikale Art und Weise. Sein Leben hat sich einmal um 180 Grad komplett gedreht. Er hat Gnade erlebt. Und diese Gnade, die sorgte bei ihm dafür, dass er verschwenderisch wurde. So verschwenderisch, dass er sein Geld förmlich hinausgeschmissen hat zum Fenster. Weil er was viel, viel Wertvolleres erlebt hat, nämlich die Annahme, die Liebe, das große Ja, das große Willkommen Gottes in Jesus Christus. Er wurde gerettet. Er hat Gnade erlebt. Dafür hat er nichts getan. Aber diese Gnade bewirkt in seinem Leben, dass er verschwenderisch wird mit seinem Geld. Und auch wir haben diese Gnade erlebt. Und vielleicht werden wir mit unserem Haus, mit unserer Wohnung, mit unserem Esstisch ja genauso verschwenderisch und dienen damit anderen. Tischgemeinschaft eröffnet den Raum, in dem Gottes Geist aktiv ist. Ungezwungen. Mehr durch Zuhören als durch selber reden, mehr dadurch, dass wir Fragen stellen, statt gute oder weniger gute Antworten zu haben. Dadurch, dass wir erzählen von unserem Leben, und da spielt Gott eine Rolle, statt Menschen anzupredigen. Ich will uns fragen, ich will mich fragen, mit wem essen wir? Mit wem isst du? Wen lädst du an deinen Tisch ein, außer Freunde und Familie? Kennst du die Namen deiner Nachbarn, der Menschen um dich herum in deinem Haus? Wie wäre es, wenn wir ihre Geschichten, ihre Freuden, ihre Nöte, ihre Herausforderungen, ihre Ängste kennenlernen? Indem wir sie einladen, indem wir Zeit mit ihnen an so einem Tisch verbringen. Und das Schöne ist ja, das ist nicht kompliziert. Es braucht dafür nicht viel. Es braucht kein Drei-Gänge-Menü. Es braucht kein Entertainment. Die Wohnung muss nicht picobello aufgeräumt sein. Sondern es braucht einfach nur dieses Interesse am Gegenüber. Und das Schöne ist ja, Essen tut jeder von uns eh. 2 bis 3 Mal am Tag, schätze ich mal, die meisten von uns. Wir müssen dafür nichts Besonderes können. Essen haben wir irgendwann mal gelernt, als wir kleiner waren. Und es reicht. Und selbst wenn du nichts kochen kannst, dann kann man was bestellen oder in der TK-Abteilung des Supermarktes deiner Wahl einkaufen. Und so können wir erleben, wieso ein sehr, sehr unspektakulärer Ort, ein sehr, sehr gewöhnlicher Ort wie ein Esstisch zu einem heiligen Ort wird. Weil Gottes Geist aktiv wird. Und ich wünsche mir, dass wir uns anstecken lassen von Jesus und von seinem uneingeschränkten Ja, seinem uneingeschränkten Willkommen für alle Menschen. Alles, was du brauchst, ist ein Tisch und etwas zu essen. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass dein Ja gilt. Zachäus und unzähligen anderen Menschen bis zu uns heute. Danke, dass du uns annimmst, ohne Vorbedingung. Aber wir sehen an dem Leben von Zachäus, dass daraus so viel entstehen darf, wie er verschwenderisch wird. Und Herr, ich bete, dass auch wir unsere vier Wände nicht als eine sichere Burg sehen, sondern offene Türen haben, Menschen einladen, Zeit mit ihnen verbringen, Interesse haben an ihnen, an ihrem Leben. Und so werden unsere Tische, davon bin ich überzeugt, zu heiligen Orten. Zu Orten, wo dein Geist wirkt, wo dein Geist erfahrbar ist, wo du Leben im Kleinen veränderst. Und ich bete, dass wir das in unserer Gemeinde erleben, hier im Vereinshaus, in der Kirche, dass wir das persönlich erleben. An den Ort, wo du uns hingestellt hast, mit den Menschen, die du uns vor die Nase gesetzt hast, in unserer Nachbarschaft, im Geschäft, im Verein oder wo auch immer. Danke, dass es dafür nicht viel braucht, auch wenn wir manchmal meinen, es braucht ganz viel. Es braucht nicht viel. Denn du bist da, du lebst in uns und einen Tisch und was zu essen, das sollte kein Problem darstellen. Herr, schenk du uns Mut, Menschen einzuladen, dass wir es wirklich konkret machen, leben und erfahren dürfen, wie dadurch dein Geist Menschen bewegt. Amen.